Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend in den Zug, in die Uni oder wo auch immer ihr gerade seid. Viele wundern sich vielleicht, warum nicht JP jetzt hier am Mikrofon sitzt. Das hat den einfachen Grund, wir haben die 50. Folge mit 69.000 Streams zum jetzigen Zeitpunkt seit Januar. 50. Folge, das ist quasi ja schon eine gute Zahl, die wir mittlerweile erreicht haben. Und demzufolge haben wir uns auch was Lustiges überlegt.
Genau, hi.
Er sitzt auch genau gegenüber natürlich. Und zwar interviewen wir heute mal den JP.
Ja, ich freue mich auch. Ungewohnt, dass ich mal auf der anderen Seite des Tisches sitze, aber ich freue mich auf die Fragen. Und
freut mich auch sehr, dich in unserem Studio, in deinem Keller begrüßen zu dürfen als Gast.
Das ist ja unser Studio.
Und zwar, ja, wo fangen wir an? Ja, du bist ja jemand, der auch viel rumgekommen ist und geboren in Aachen, aufgewachsen in Düsseldorf. Ja, was hat dich eigentlich aus der Kaiserstadt Aachen hier in die Landeshauptstadt gebracht? Und gab es auch irgendwelche Schlüsselmomente in deiner Jugend vielleicht, die deinen Weg als Korporierter vorhergesehen oder gezeichnet haben?
Definitiv. Also ich bin in Aachen geboren, in Aachen-Burtscheid. Ich hatte auch sogar mal zur Geburt einen anderen Nachnamen bis zur Hochzeit meiner Eltern, wo ich dann rückwirkend legitimiert wurde. Wir sind dann relativ zügig dann nach Düsseldorf gezogen. Also ich bin vor dem Kindergarten bin ich schon in Düsseldorf wieder gewesen und es war eine schöne Zeit. Ich habe hier die Grundschule besucht. Zwischenzeitlich habe ich mal wieder ein halbes Jahr in Aachen gewohnt. Lustigerweise auf der Försterstraße am Lußberg. Das ist eine Seitenstraße von der Nizza-Allee. Da hören jetzt wahrscheinlich einige Hörer auf, weil auf der Nizza-Allee, da ist ja einmal der VDST in Aachen mit der Riesenhütte, die Marcha daneben und die Autopreußen am Ende runter, wenn man den Berg runtergeht. Und wenn man einmal rechts und dann wieder einmal links geht, ist man bei der Franconia Aachen. Und wenn man dann noch in die Salvatorstraße reingeht, ist man bei Teutonia. Und wenn man nochmal raus und dann einmal nochmal links ist, Straße runter, ist die Burschenschaft Alania auch nicht mehr weiter, wo unser lieber Vintage-Bursche ja auch mal aktiv ist, der bei uns ja auch in der Sendung schon war. Genau, das war mal nur ein halbes Jahr und dann war ich wieder in Düsseldorf zurück und habe dann am Ende ja meine Schule dort abgeschlossen, Abi dort gemacht und habe dann dort angefangen auch zu studieren in Düsseldorf.
Diese Episode von Laberlümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kurve, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kurve euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kurve, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kurve Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kurve auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kurve sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kurve.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kurve. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kurve, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk.
Machen wir nochmal kurz einen Break und gehen nochmal zurück, so mit Erlebnissen, mit der Berührungspunkten der korporierten Welt. Ja, also meine Großmutter, die hat sich von meinem Opa scheiden lassen und die ist in die Eifel gezogen. Und dort hat sie dann mit dem Rolf Deuser zusammengelebt. Und Rolf Deuser war ja der 16 Jahre Präsident vom WJSC. Und das war immer so, man hat es irgendwie immer mitbekommen, dass der aktiv ist. Man konnte als Kind jetzt nicht viel damit anfangen. Ich hatte auch nicht so viel Kontakt durchgehend in der Jugend zu ihm. Und da war das erste Mal präsent mit der Verbindung. Und irgendwie hat das bei mir Neugierde unterbewusst ausgelöst und mich nicht mehr losgelassen. Die meisten Hörer wissen ja, ich war ja schon mal bei einem anderen Bund aktiv. da will ich jetzt auch gar nicht so allzu groß drauf eingehen, aber als ich meine Abi-Zeit hatte, war ich mit einem Mädchen zusammen, die 2 Häuser weiter entfernt gewohnt hat, wo meine erste Verbindung war. Da bin ich ständig immer an diesem Haus vorbeigegangen, habe jedes Mal immer das Schild gesehen und gelesen und ich dachte mir, boah, cool, wenn ich mal Student bin, definitiv werde ich mich dort melden. Ja, das dann hatte ich mein Abi in der Tasche und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mich bei diesem Bund per Mail gemeldet und es gab keine Rückmeldung. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet und da kam einfach nichts. Und dann hatte ich mit einem Kumpel telefoniert, der zu dem zeitweiligen Punkt Turner war, auch gerade ganz frisch, war auch gerade am Studienstart und so weiter. Dem habe ich das erzählt. Er meinte, ey, ruf da doch einfach mal an. Ne? Ich so, meinst du echt? Ich so, ja, mach. Habe ich angerufen, dann bin ich eingeladen worden, ADH zu kommen. Die haben sich dann tierisch gefreut und habe denen das auch am Hörer gesagt, dass ich eine Mail geschrieben habe. Und dann hat sich rausgestellt, die hatten irgendwie zu dem Zeitpunkt monatelang keinen Zugriff auf ihren Mail-Account. Und ja, so hat das dann angefangen. Und so bin ich dann heute dort hingegangen. Ich bin am zweiten Abend direkt aktiv gemacht worden und ja, ich war so ein bisschen, was so die Target-Persona betrifft, so die prädestinierte Buchse Hendrik. Also ich bin schon vor meiner Studienzeit mit Segelschuhen rumgelaufen. Ich hatte da schon Wachsjacken en masse getragen in meinem Leben, Haare gegelt, Brooks Brothers Hemden oder Ralph Lauren Hemden getragen. Und das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Und das war auch an sich eine sehr schöne Zeit, die ich dort verlebt habe. Und so bin ich mit ja Korporierten, ja, so mit der Corpo-Bubble in Kontakt gekommen. Und da hat natürlich so, was man so im Fernsehen zwischendurch gesehen hat. Es gab ja immer mal die ein oder andere Doku, wo möglichst cringe versucht haben darzustellen, wie das ist, Fuchs zu sein. Irgendwie hat das mich so dermaßen angesprochen, dass ich da dieses Ziel hatte, auf jeden Fall aktiv zu werden.
Ich glaube, das hatten wir ja auch in einer Folge oder, ich weiß nicht, auch in einer YouTube-Video, was ich, glaube ich, vor kurzem gesehen hatte, einer, der genau über so diesen Tatort, Satisfaktion und so weiter, genau das Gegenteil passiert ist, dass er sich so angestachelt gefühlt hat, dass er es erst recht machen will. Mhm. Und da sind dann tatsächlich diese Medien vielleicht doch was Gutes für uns, weil Leute sich einfach mal selber angucken möchten, bevor sie urteilen.
Ja, ein Punkt mit Mediengeschichte ist, die deutsche Burschenschaft hatte wohl irgendwie Anfang 2000 mal in UCI-Kinos Werbung geschaltet. Und ich war eins der Kinder, die dort 12, 13-jährig saßen und diese Werbung gesehen hatten. Ich glaube, dass es die DB war. Auf jeden Fall, es war ein Kooperationsverband, der für Mitgliedschaft geworben hatte. Und es war schon so, man hat so als Kind in einem Saal mitbekommen, dass die Leute schon so, oh, wow, reagiert haben und ich so.
Festina Lente.
Ich glaube, die Mutter von dem Jungen, der dort Geburtstag gefeiert hat, wo ich eingeladen war, die uns diesen Film geguckt hatte, hatte auch schon versucht zu intervenieren, aber das war bei mir eine völlig hoffnungslose Sache, weil ich fand es einfach geil, ne, als ich das gesehen habe. Ich so, geil, das will ich auch machen.
Da sind wir ja genau bei dem nächsten Punkt und zwar, du hast jetzt darüber geredet, dass du immer dann vorbeigelaufen bist, dass du das auch, diese Werbung da im Kino, dass du da angezogen wurdest, auch die Kleidung. Aber gab es da vielleicht noch andere Gründe, dass du dann aktiv geworden bist? War es dann vielleicht dieser Verbundenheitsaspekt oder doch die Traditionspflege? Oder, wenn wir ehrlich sind, Verbindungen machen ja auch geile Partys.
Das auch. Also für mich war so ein Punkt, vor allem als nicht wissender Finke, der Bock hat, aktiv zu werden, oder Muggel, wie man heute sagt, damals zu dem Zeitpunkt, war halt die Tradition, diese Ehrwürdigkeit, diese jahrhundertealte Tradition, Also ich hatte bei der Verbindung hatte ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, bei etwas dabei zu sein, was real ist, also was echt ist, wo es kein Palaver ist, wo du nicht irgendwelche Klassenklicken hast, die irgendwie zusammenkommen, irgendwie so eine wirklich halbseidene, nicht halbseidene, das ist falsch formuliert, aber keine Pfadfindertruppe ist, wo man sich irgendwie so ein Eid schwört, aber irgendwie hält sich doch keiner dran, wenn es mal belastend wird. Als ich das erste Mal Fuß in ein Verbindungshaus gesetzt hatte, hatte ich das Gefühl, hier gehörst du hin. Ich war eigentlich immer so der Typ auf dem Schulhof. Ich war immer relativ beliebt. Ich konnte immer mich zu allen stellen. Ich konnte immer mit allen quatschen. Ich konnte mit jedem Party machen, wenn ich Bock hatte. Also ich war immer kommunikativ offen. Ich war nirgendwo eigentlich richtig zuzuordnen. Aber mit der Verbindung da, in diesem Haus zu sein, diesen Geruch einzuatmen, den jedes Verbindungshaus irgendwie gleich hat und die Leute dort zu sehen, die alle gekleidet waren wie ich auf einmal, da habe ich gemerkt, ich gehöre hier hin.
Da gebe ich dir aber recht. Es gibt so diesen einen speziellen Geruch, den man wirklich auf jedem Verbindungshaus hat. Und das ist unter anderem die Mischung aus abgestandenem Bier, aha, Alpenrauch, aha, und nassen Holzmöbeln.
Ja, genau, das auch. Und halt diesen Vollgeruch durchgezogenen Möbeln, ja. weil die seit Jahrzehnten an dem gleichen Platz stehen und höchstens mal oberflächlich sauber gemacht
werden. Das dürfte auch erklären, warum viele Kneipenmöbel keine Polsterung haben, weil sie halt einfacher
zu reinigen
sind.
Ja.
Genau, jetzt haben wir ja noch den Punkt, dass du bist ja bei deiner Urverbindung oder eigentlichen ersten Verbindung ja auch nicht lange dabei gewesen oder geblieben. Da möchte ich auch gar nicht groß ins Detail gehen. Aber was war dann für dich eigentlich der wichtigste Schritt beziehungsweise die Motivation, nachdem du ja, man kann es ja so sagen, wie es ist, diese Uniformität und diese Verbundenheit dann auf eine Art und Weise doch verloren hast?
Da war ich echt traurig. Also ich war unfassbar traurig. Also wie du schon gesagt hast, ich gehe jetzt nicht auf meinen Urbund ein. Es war so, ich war weder das Opfer noch irgendwie derjenige, der irgendwie im Spotlight davon stand oder sonst wie. Es waren einfach ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Und ich war, das muss ich auch heute ehrlich sagen, ich war Anfang 20 ein unverbesserlicher Idealist. Ich hatte sehr hohe Anforderungen, die ich mir gestellt habe, die ich an andere gestellt habe. Wo es auch, sagen wir mal, die Reife des Lebens gebraucht hat, hinzukommen, dass man sagt so, ey, Ball flach halten und nicht immer das Höchste von Leuten verlangen. Wir sind hier nicht, Freiheitskämpfer auf dem Weg, ein neues Ideal zu erreichen, sondern wir sind ganz normale Menschen, wir wollen Spaß haben. Und auf jeden Fall, ja, war ich traurig, als ich raus war. Und ich habe trotzdem Bünde weiter besucht.
Also das dürfte dann auch wahrscheinlich erklären, warum du dann 2011 irgendwie mal wahrscheinlich was von der Gotia gehört hast.
Und nee, die Goten kannte ich daher, weil meine alten Fuchsenmappe die toten Bünde drin waren. Und ich hatte die ja noch zu Hause liegen und da war eine Telefonnummer bei.
Stimmt, da steht ja immer drin in den Fuchsenmappen, auch bei mir. Da hast du diese Seite mit aktuellen Verbindungen und dann vertagte oder ehemalige.
Genau, und wir hatten also, und da stand halt drin, dass es zwei Burschenschaften noch gab in Düsseldorf, die keine Aktivitas haben. Mhm. Das fand ich damals immer schade, weil irgendwie ich war immer Turbo-Corpo und in Düsseldorf ist es so, ich wäre eigentlich in Bonn oder in Würzburg oder Heidelberg ziemlich gut aufgehoben gewesen. Ich wäre auch ziemlich aufgeblüht. Ich wäre wahrscheinlich nach einem halben Jahr tot gewesen auf dem Haus, aber wahrscheinlich 40 Kilo schwerer. Aber dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, war es so. Auf jeden Fall war bei der Gotia eine Telefonnummer drin und ich hatte dann erstmal überlegt, rufe ich da an, rufe ich da nicht an, mache ich den Laden einfach wieder auf. Und dann habe ich einen weiteren Mitbegründer später kennengelernt, der beim VDST aktiv ist, der war bei den Burgundenbummeln in Düsseldorf und hat da auch ADH gewohnt. Und ich hatte ihn an dem einen Abend kennengelernt und es war lustig, der war völlig verstrahlt. Und dann habe ich gedacht, dass der vielleicht auch leicht kognitiv beeinträchtigt ist.
Und dann Grüße gehen an den VDST heraus.
Nein, und am nächsten Tag habe ich ihn dann nüchtern kennengelernt und wir haben uns super gut verstanden. Und wir haben uns dann zum Joggen verabredet und dann sind wir 10 Kilometer laufen gewesen. Also ich war damals auch wesentlich sportlicher als heute. Und auf der Strecke habe ich ihn dann erzählt, so ja, gibt ja auch noch Gotia. Soll man die wieder begründen? Und der so.
So normale Dinge, die man beim Joggen so durch den Kopf geht,
ja? Der so, ja, ich wohne zwar in Clausthal, aber lass mal machen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann hatte mir noch ein befreundeter Burschenschafter aus einer anderen Stadt einen anderen weiterempfohlen, der Ex-Schotte aus Tübingen war. Sein Vater ist auch in dem Bund aktiv und der wollte sich immer wieder einem Bund anschließen. Der war zu dem Zeitpunkt Mitte 30. Und Arzt. Und der ist dann als Dritter mit ins Boot eingestiegen. Mhm. Naja, das war jetzt auch wieder 3 Schritte vorwärts, weil ich musste ja erstmal die Goten anrufen und fragen, ob die Bock haben, den Laden wieder aufzumachen.
Hallo Leute, ich will euch wieder begründen. Habt ihr über Plus drauf?
Ja, so einfach war das leider nicht. Ich habe da angerufen bei der Nummer, ist auch jemand rangegangen. Das ist auch ein Bundesbruder heute nach wie vor, der auch immer noch dort aktiv ist.
Der Anruf, der das Leben der Verbindung geändert hat.
Nee, das war nicht der Anruf. Ich habe ihn angerufen und ich so, hallo, hier ist der Jan, ich bin gerade aus meinem Bund raus und ich möchte gerne euren wieder aufmachen. Habt ihr Interesse? Nee, kein Bock, kein Interesse, wir lassen den Laden jetzt auslaufen. uns gibt es noch als Altherrenschaft, aber nee, danke für die Möglichkeit, aber wollen wir nicht. Und ich so, was? dann hat er gesagt, ja, Sie können ja nochmal in 6 Wochen anrufen. Ne? Also wollte mich abwimmeln. Und dann bin ich.
Die nette Variante von, wir rufen Sie an.
Genau, und Das habe ich aber wörtlich genommen. 6 Wochen später hatte ich den Hörer in der Hand und habe ihn angerufen und habe gesagt, hallo, wollt das hier wieder? Ich würde gerne die Gotia wieder begründen. Und der so,
rufen Sie in 6 Wochen nochmal an.
Nee, gut. Hier ist die Nummer von unserem Altherrenvorsitzenden. Ich hatte damals den Kassenwart an der
Nach Motto, Hand. Jetzt gehen dem anderen auf den Geist.
Da habe ich die Nummer von dem gekriegt, den habe ich angerufen. Ich so, ja, hallo, guten Tag. Ja, ich bin der Jan. Ich würde gerne die Gotia wieder begründen. Und der so, cool. Dienstag, 17 Uhr im Füchschen? Ja, okay. Dann haben wir uns dann im Füchschen in Düsseldorf getroffen und wir haben uns auf Anhieb verstanden. Ha, Korpo-Formulierung. Und dann, ja, hat er mich, also der war Neuss, er ist leider mittlerweile verstorben, mein Leibwursch, nach Neuss eingeladen, weil der auf dem Schützenfest, beziehungsweise auf der Neusser Furt, da war der für seinen Zug immer König und hat mich dann eingeladen und wir haben uns dann schön nochmal da anders kennengelernt als im Füchschen. Und dann haben wir beschlossen, komm, dann mach mal auf. Der so, ja, mach mal auf. Und dann haben wir gesagt, wollen wir auch direkt mal die Leibfamilien fortführen, damit das nicht irgendwie ein neuer Strang ist. Der so, machen wir. Und dann ist er mein Leibbursche geworden. Ja, und dann war es halt so, ich habe dann, ja, es war im Juni war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, Juni, Anfang Juli. Und dann war es so, ich musste ein Praktikum in Berlin fürs Studium machen. Oder ich durfte es, ehrlich gesagt. Ich musste, hab mich beworben, ich bin auch ausgewählt worden. Und dann wollte ich bei Verbindungen wohnen. Dann habe ich in Axel, so hieß er, angerufen. Mhm. Also Axel, wollen wir mal die Reaktivierung, die Formlose ein bisschen schneller vollziehen, damit ich ein Band habe, wenn ich nach Berlin gehe? Und der so, ja, machen wir. Und dann waren 2 Vertreter von anderen Bünden mit dabei, als ich das Band bekommen hatte, sozusagen, wie ich das im Geschichtsstudium gelernt habe mit den alten Königen, dass solche Akte unter Zeugenschaft vollzogen werden und nicht in irgendwelchen Hinterzimmern. Habe ich das Band verliehen bekommen. Ich bin da auch direkt als Bursch weiter und musste jetzt nicht irgendwie nochmal Fuchs werden bei Gotia. Und hab das Band aufgenommen, dann haben wir nochmal schön gefeiert, sind rüber zu den Burgunden danach gegangen. Das war nämlich die Gotenklause, wie hieß das Restaurant gegenüber von den Burgunden. Ja, und dann waren wir bei den Burgunden und haben dann an dem Abend nochmal mit den Leuten dort angestoßen. Und ich meine, in den Gesichtern der Leute damals gesehen zu haben, ja, coole uns unterfangen, wir geben euch 2 Jahre, dann seid ihr wieder tot.
Mittlerweile, Spoiler, es sind mehr als 2 Jahre vergangen und die Goten existieren noch und sogar so gut, dass 17 Mitglieder in wenigen Jahren dazu kamen.
Ja, genau, das war auch so eine Sache, als wir den Bund dann wieder begründet haben, habe ich so ein Talent an mir kennengelernt, was ich vorher gar nicht kannte. Keilen, also Bandwurfmaschine, das ist durchaus ein Begriff, den kann man vermutlich auf mich auch anwenden. Ich bin von der Verbindungswelt, so wie man das ja merkt, mit meinen Projekten, die viele Korpus ja auch kennen, sowas von dermaßen überzeugt, dass wenn ich einem Fremden gegenüber sitze und ich das Gefühl habe, dass ich ihn aktiv kriege, dann laber ich den ganzen Abend voll.
Das beste Beispiel ist das Projekt Korpo-Meme von dir oder jetzt auch da, wo wir jetzt gerade sitzen, so eine Aussage. Ich glaube, du hättest auch nicht gedacht, dass so im Januar, als du damit angefangen hast, dass wir jetzt hier in deinem Keller sitzen, dich interviewen zur 50. Folge.
Habe ich auch jetzt nicht gedacht.
Hier mit Technik im Wert von mehreren 1000 Euro sitzen. Und eine Hörerschaft von, wie vorhin erwähnt, 69.000 Streams.
Das ist einiges, also 7.000 bis 8.000 im Monat hören uns ungefähr zu.
Und wir auch Content raushauen zusammen, der halt auch Bekanntheit schafft, nicht nur in der normalen Korpo-Welt, sondern auch bei, ich nenne sie mal so, Semi-Prominenten, die verbunden sind mit der Korpo-Welt.
Ja, definitiv.
Und da ist jetzt die nächste Frage, die ich tatsächlich auch noch in mir gestellt hat, wie du es da hast ja aufgezogen, hast ja 17 Mitglieder geworben, aber es läuft ja nicht immer gut.
Nee.
Gab es da irgendwas, was dich jetzt so im Rückblick irgendwie zum Schmunzeln bringt, Rückschläge, besonders lustige Momente? Weil Learning by Doing ist ja immer damit angebunden, dass immer was schief geht.
Ja, also in Düsseldorf wäre ich jederzeit wieder bereit gewesen, einen neuen Bund oder einen weiteren Bund zu wiederbegründen. Ich muss aber sagen, wenn ich in einer anderen Stadt aktiv geworden wäre, die mehr Korpo-Leben bietet, als Düsseldorf der Fall ist, dann wäre ich garantiert in den bestehenden Bund gegangen und dort auch wahrscheinlich geblieben oder wenn es irgendwelche Sachen geben wäre, in einen anderen bestehenden Bund gegangen, wo viel los ist, weil die Arbeit, einen Bund wieder aufzubauen, ist sehr viel arbeiten. Es ist sehr schwer.
Es wird wahrscheinlich auch sehr schlauchen und
ich war ja jung, das war, das hat, man hat es weggesteckt. Ich habe sogar geschafft, in Regelstudienzeit parallel dazu zu studieren. Und
das trotzdem Zitronenbiss mit der Beschäftigung eines Bund-Wiederbelebung.
Ja, also es war eine spannende Erfahrung auf jeden Fall. Also ich muss sagen, aus heutiger Sicht, das war schon echt amateurhaft, was ich am Anfang gemacht habe, wo ich gedacht habe, ich bin auf Profiniveau. Und ja, also nochmal auf den Punkt mit dem Keilen zu kommen. Das hatte sich so ergeben, dass wir halt, wir waren ja erst zu dritt und de facto war ich erstmal ganz am Anfang fast eine One-Man-Show, weil die beiden Jungs ja entweder arbeiten oder halt ein bisschen weiter entfernt halt waren. Dann habe ich einen meiner Leibfüchse aktiv gekriegt, der übrigens, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung und eurer Hochzeit nächstes Jahr, der dann mit dabei war, dann kam noch ein Kumpel mit dabei und dann haben wir angefangen, Jungs von der FDP aktiv zu machen und das hat dann plötzlich einen Umschlag ausgelöst. Wir haben so viele Leute plötzlich auf einmal drin gehabt, die auch noch bis heute Mitglied sind und wir haben das dann irgendwann die Kambrische Revolution halt genannt oder die Kambrische Evolution anhand des Begriffs aus der Biologie, wo halt die Evolution, also die Artenvielfalt explodiert ist. Und plötzlich war mal ein zweistelliger Aktivitas.
Und das dafür ist der Bund quasi vor 2-3 Jahren noch nach Motto, wir lassen das jetzt hier auslaufen und
ja, unser Alleinstellungsmerkmal, was wir geboten haben, war halt der Freundschaftsbund. Ja. Es war halt so, bei der Burgundia ist diesen katholisch, da ist halt katholisch das Sein, also dieser katholische Lifestyle eines CVs halt die Grundlage. Bei meinem alten Bund, da war der Zug halt abgefahren, sagen wir mal so. Und die anderen Bünde, UV gab's ja auch noch, aber da wollte ich halt, also das war halt auch ein katholischer Bund, da wurde ich jetzt auch nicht aktiv. Es gab noch einen MKV, einen MCV, nee, Quatsch, wie heißt das nochmal? Die aus Mittweida, das technische Kartell.
TCV?
TCV, genau. Der technische Kartellverband aus Mittweida. Die hatten in Düsseldorf auch noch einen Bund aus 2 Mitgliedern. Da war halt nicht viel los, ne? Also deswegen war cool. Also wir hatten den Freundschaftsbund, also was ich damit sagen wollte, sagen halt, du musst mit den Leuten klarkommen, die in deinem Bund sind. Das ist die Grundvoraussetzung. Das sagen viele Bünde. Aber wir wollten das nicht so, wir wollten halt ein Freundschaftsbund sein. Wir wollten sagen so, jeder, der bei uns aktiv wird, mit dem werden wir auch privat befreundet. Das war halt auch wieder so eine Ansicht, dass wenn man so noch klein ist, 4-5 Mann, funktioniert das. Wenn es plötzlich mehr sind, ist es schwierig, weil wir halt auch schnell irgendwann gemerkt haben, dass nicht jeder passt, der reingekommen ist. Wir haben uns auch von einigen Bundesbrüdern, die von diesen 17 da auch wieder getrennt. Wir waren da ziemlich rigoros. Wir haben die Leute relativ schnell auch wieder aus dem Bund rausgeschmissen oder halt als Füchse nicht übernommen. Und wenn wir gehört haben, dass irgendwie Karriere, Netzwerkbildung, Hauptmotivation war, bei uns reinzukommen, dann haben wir auch relativ schnell auf die Tür gezeigt und Danke gesagt. Ja, das war halt schwierig. Also Personalauswahl, es hätte besser ablaufen können. Also ich war auch sehr schnell, ne? Ich habe auch viele Leute aktiv gemacht, die eigentlich gar nicht reif waren dafür, aber ich habe selber damals nicht so gesehen.
Ja, wo wir auch gerade beim Reif sind, beziehungsweise beim vorhergehenden Punkt, ich hatte es ja auch angedeutet oder gedoxt fast schon, wie es auch neudeutsch heißt. Corpo-Meme.
Genau.
Und zwar, du hast ja 2013 Corpo-Meme gegründet, beziehungsweise die Facebook-Seite damals noch, jetzt mittlerweile ja auch auf Instagram und ich glaube TikTok auch.
Nee, ja, also wir haben einen YouTube-Channel.
YouTube-Channel. Aber stimmt, das ist doch der mit 10 Arten von Corpus zum Beispiel.
Genau, das ist aber nicht von mir, sondern das ist von einem unserer Mitglieder, der begnadeste Mimer auf diesem Planeten ist.
Jedenfalls hast du 2013 die Seite ja gegründet und da stellt sich jetzt auch da die Frage, es ist ja eine Art der Visionarität auch gewesen, wenn man überlegt, dass dann ein paar Jahre später auch Trami-Meme dann gefolgt ist. Und
ich war der Erste.
Ja. Und da ist halt die Frage, was hat dich daran gereizt, die Verbindungskultur durch Memes noch zu persiflieren bzw. zu kommentieren? Also ich kann mir einen Punkt dabei vorstellen, was dein Beweggrund vielleicht war, vielleicht bestätigst du es oder auch nicht. Und zwar der Eigenhumor. Wenn man über sich selber lacht, sagt man ja immer so schön, dann nimmt man auch die äußeren Angriffspunkte, wie zum Beispiel Vorwürfe der Antifa oder von Muggeln, nicht mehr so ernst. War das vielleicht sogar einer der Gründe?
Das war eigentlich ein anderer Grund. Also sagen wir mal so, dieser Selbsthumor, den habe ich mir häufig auch gewünscht. Also dass er stärker ist in Korpokreisen. Das war damals zu meiner Zeit echt nicht der Fall. Also heute ist es viel besser geworden, muss ich sagen. Es ist, früher hat man nicht so viel über sich gelacht. Das war schon in vielen Punkten sehr stocksteif, der Umgang miteinander. Es wurde sich hart gesiezt, außer man war sich dann irgendwann mal so nahe, dass man das Du angeboten hatte und es auch nicht cringe war.
Man hat sich auch viel zu ernst genommen, glaube ich auch.
Definitiv. Und dann war es halt so, ich saß in der Bib, habe eine Hausarbeit geschrieben und dann habe ich mir die damaligen Seiten angeguckt, die es in der Corpo-Welt gab. Da gab es Corpo Flirt und Corpo Comic. Das waren so damals so zwei Seiten.
Was ist Corpo Flirt?
Corpo Flirt, das war das Geilste überhaupt. Also ich finde es schade, dass es diese Seite nicht mehr gibt. Und zwar war es so, da sind irgendwann mal ein paar Buchsen auf die Idee gekommen, eine Facebook-Seite zu gründen im Stile einer, Hochzeitsanzeigen-Format. Da haben dann Typen geschrieben wie, wenn ich an deine gierigen Augen denke, wie wir damals uns im Keller gegenüber standen und du so hartnäckig dein Tässchen geschlürft hast, vermisse ich dich, ich möchte dich wiedersehen. So in der Art haben wir das geschrieben. Und
sehr geil.
Die hatten 1800 Follower. Das war damals, 2013, eine unfassbar große Zahl. Das war noch eine Zeit, bevor Social Media so durch die Decke gegangen ist und Hunderttausende Follower bei Leuten waren. Und die hatten halt 1800 Follower in der Corpo-Gemeinde. Und ich dachte mir, krass. Und dann gab es halt noch Corpo Comics. Das ist jetzt nicht wie, also ähnliches Konzept wie Frittenbude, aber es waren mehr Strichmännchen und Humor war cool. Frittenbude hat es aber noch besser dann am Ende hingekriegt. Und auf jeden Fall, diese beiden Seiten haben sich nichts getan. Die waren beide bei 1900 und ein paar gequetschte. Mhm. Dann saß ich dann in der Bib und dachte mir, boah, ich will auch so einen Erfolg haben. Dann dachte ich mir, was könnte man nehmen, um die zu matchen? Und dann gab es zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Jahre die Webseite 9gag. Und da gab es dann immer diese...
Stimmt, die kenne ich auch noch.
Ich bin jeden Tag immer noch. Ich bin auch einer, der diese 4000 Tage schon überschritten hat. Ich bin schon General-Status dort. Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, so diese Memes, die könnte man ja mal eigentlich versuchen, auf die Verbindungswelt zu übertragen. Dann dachte ich mir so, boah, da sind bestimmt 40 oder 50 Bilder möglich. Aber dann hast du wahrscheinlich aber auch alles gesagt, was drin war. Ja, dann habe ich mich hingesetzt, habe die Seite einfach gegründet, habe mir dann so eine Meme-Maker-App runtergeladen mit diesen Templates, mit diesen alten Bildern, die es früher gab.
Ja, und auf dem iPhone 4, 5 noch diese...
Genau, mit diesen Rage-Memes und so weiter.
Und den Katzen und...
Genau, und auch den Pinguin mit der links blau, nach unten, nach rechts rot, also scheiße, jetzt wird's gut. Und da habe ich dann 30 Memes an einem Tag gemacht. Und ich habe zum Beispiel zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht verstanden, was eigentlich die eigentliche Kernaussage von diesen Bildern war. Ich habe die einfach stumpf aufs Verbindungswesen umgemünzt. Dann habe ich die auf der Seite alle auf einmal hochgeladen, weil ich mir dachte, das wird sich schon rumsprechen, das ist Corpo-Content. Aber dann ist ja nicht viel passiert. Und dann habe ich mir überlegt, so boah, ich denunziere mich persönlich bei Dramizu. Und tue aber so, als wäre die nicht von mir. Dann bin ich bei Dramizu online gegangen, habe den Link reinkopiert, habe einen Post gemacht und habe gesagt, boah, guckt mal hier, was ich für eine peinliche Scheiße gefunden habe. Das ist ja schlimm. Und dann eingepostet, Enter, los, raus. Und dann war das wirklich so, nach wenigen Stunden hatte ich 400 Follower. Und dann war es halt so, wie ich das oft in meinem Leben habe, ich fange ein Projekt an, die Idee ist cool. Und dann kümmere ich mich um ein anderes Projekt. Und
wir kennen es alle.
Ich habe die Seite erstmal ein halbes Jahr und habe ich nichts gemacht, nichts hochgeladen. Das hat sich dann irgendwie mit der Zeit von 400 auf 700 Follower hochgetan. Und dann kam also mit dem Jahreswechsel 13/14 der Umschwung. Es war so Mitte Januar. Habe ich plötzlich dieses Batman-Meme zugeschickt bekommen, wie er Robin eine Klatsche gibt.
Ja, genau.
Und den korrigiert. Ich weiß nicht mehr, was genau die Botschaft war, aber das habe ich dann genommen und hochgeladen. Und das war der Umschwungmoment, wo Corpo-Meme plötzlich anfing, Bestandteil der Corpo-Szene zu werden. Plötzlich hatte ich jeden Tag Einsendungen. Mhm. Es kamen wirklich so viele über dann die nächsten Jahre, dass wir kaum selber memen mussten. Wir haben nur Dinger genommen, die von anderen waren. Also ich war damals noch alleine.
Ja, ja.
Und da ging es auf einmal los. Und auf einmal hatte ich 1000 Follower. Und das Geile war, mein Umfeld. Meine eigene Bund, die Leute aus den anderen Bünden, aus meiner Umgebung, die haben das Projekt alle nicht ernst genommen. Da war ich bei den Burgunden an der Theke und die so, Wolters, lösch die Seite. Das ist peinlich. Lass das ist scheiße. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Und dann war es so, mein eigener Leibsohn ist der Seite nicht gefolgt. Ja, das hat mir das Herz gebrochen.
Das fühlt sich unangenehm an.
Das war echt unangenehm. Und dann gab es noch einen anderen Corpo, mit dem ich bis heute befreundet bin, aber wir hatten damals noch nicht so eine Freundschaft, sondern es war da, ja, es war eher richtig anknattern und der war gut, der war verdammt gut. Und es war auch schwierig.
Hast du wahrscheinlich ab und zu eine Träne verdrückt, weil er dich so doll angeknattert hat?
Der konnte echt gut anknattern, aber ich habe ihm auch Paroli geboten. Das hat mich auch selber weitergebracht.
Immer zurückschießen, ist das Wichtige.
Ja, Benny, wenn du das hörst, du bist gemeint. Ja, auf jeden Fall war es dann so. Der kam dann zu mir und meinte so, Wolters, das ist cool. Aber weißt du was? Wenn du 4000 Follower hast, dann folge ich dir. Ich war damals noch entfernt von 4000. Ah, ja. Kurze Rede, langer Sinn. Bei 3999 habe ich ihn angerufen und habe mir gesagt, du kannst jetzt 4000 werden oder du wartest noch den einen, der liked und dann kannst du mir ja folgen. Und der so, nee, ich folge dir jetzt. Und dann hat er mir gefolgt.
Der 4000. Follower.
Genau, das war der 4000. Follower. Ja, und danach ging es halt weiter. Und es war dann halt so, die Seite ist einen Monat mal gesperrt worden, weil Facebook dann irgendwelche Regulierungen eingeführt hatte, was ich gar nicht schuld war, dieser Klassiker, den ja vielen passiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich muss Leute reinholen. Scheiße, das geht nicht. Die Seite war einen Monat auch down, deswegen die Leute haben gedacht, das wäre gelöscht worden. Und ja, dann habe ich in meinem Umfeld dann geguckt, wer Bock hat, wer hat immer viel reingeschickt. Und dann hatte ich hier einen ganz, ganz lieben jungen Herrn, den man bei Trami Meme auch mit seinen Meme-Werken auch kennt, dazugeholt. Und dann waren wir erst zu zweit, dann haben wir einen dritten reingeholt, dann haben wir einen vierten reingeholt. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht so, die Dinger müssen ja auch lustig sein. Wie kriegen wir das hin, dass wir Leute rekrutieren, die lustig sind? Es gab immer so gewisse Hemmschwellen an Likes für Bilder. Früher war es so, als in der frühen Phase, wenn wir 300 Likes bei einem Bild bekommen hatten, da war das schon ein krass gutes Bild. Und dann haben wir gesagt, wenn du dich bewirbst und willst Teil von unserem Team sein, musst du zweimal über 300 Likes kriegen. Und später waren es über 500. Dann die heutige krasse Marke ist auf jeden Fall die Tausender-Marke bei Instagram. Die richtig heftige ist 1500. Und wir haben schon mal ein paar Mal geschafft, über 2000 Likes zu kommen mittlerweile. Bei einem Bild. Und das waren immer so die Hemmschwellen. Und so haben wir das Team nach und nach groß rekrutiert. Das Problem ist nur jetzt, die meisten aus der letzten Rekrutierungsrunde sind auch jetzt kurz vorm Bachelor. Wir brauchen Nachwuchs bei Corpo Meme, sonst ist das eine reine Rentner.
Also wir haben jetzt hier einen offensiven Werbeaufruf in eigener Sache.
Genau.
Bewerbt euch mit euren lustigsten Memes über Verbindungswesen bei dem lieben Jan Philipp beziehungsweise bei der Corpo Meme Seite.
Einfach bei Nachrichten reinschicken und sagen, wenn ihr Bock habt, dann guckt man das. Und wenn ihr zweimal 1000 Likes schafft, könnten wir mal gucken, ob er reinkommt. Aber das ist noch nicht mit dem Team besprochen hier, deswegen darf ich ja noch nicht groß vorgreifen.
Erstmal ist es ja auch nur ein Werbeaufruf.
Das ist auch so ein Punkt bei Corpo Meme. Wir sind wie so ein autonomes Künstlerkollektiv. Das heißt, wenn du irgendwann mal aufgenommen bist, hast du genauso viel Mitsprache wie ich zum Beispiel als Gründer. Das heißt, wir müssen alle gemeinsam abstimmen. Deswegen dieser Aufruf ist erstmal nur vor mir hergegriffen aus dem Affekt der Situation heraus. Aber es stimmt schon, da müssen wir auch mal intern nochmal reden, dass wir nochmal Nachwuchs ziehen. Wir sind 10 Leute sind wir aktuell bei Corpo Meme. Also es ist schon eine große
Gruppe. Also ohne Namen zu doxen, ich glaube ein, zwei von denen kenne ich auch tatsächlich.
Da gehe ich von aus. Aber es gibt einen bei uns im Meme, dessen Namen ich nicht, in einem Team, den ich nicht doxe. Aber der ist so unfassbar gut im Memen. Es gibt keinen, den ich kenne, der so eine hohe emotionale Intelligenz hat, was das Corpo-Wesen mit Memes betrifft. Wenn wir den Jahresrückblick haben, ist der bei 25 Bildern, ist der 20 Mal dabei.
Das ist ungelogen. Schon ganz gut. Genau, also wir haben ja jetzt auch schon über so ein paar kleinere Sachen geredet, die auch dann mal zurückkamen, auch mal negative Reaktionen, aber gab es eine große negative oder auch positive Überraschungsaktion, die im Sinne des Corpo-Memes kam?
Groß schlimm ist, dass uns nichts passiert.
Ja, außer dass die Seite
ein paar Mal gebeten, Bilder runterzunehmen wegen Urheberrechtsgeschichten. Also. Das haben wir dann auch sofort gemacht. Wir sind ja rechtlich, glaube ich, auch durch das Zitierrecht ja geschützt. Mhm. Und Corpo-Meme haben wir auch extra bewusst nie einen Euro eingenommen oder einen Cent, wie auch immer. Es war immer ohne Gegenleistung oder sonst was. Und positiver Effekt war, wenn ich bummeln war, und ich stand an der Tür, wie in unserer Folge hier bei Würzburg. Mhm. Und man kommt nicht rein. Hatte ich ein paar Mal die Sache, dass ich dann erzählt habe, ja, ich habe ein Corpo-Meme gegründet. Und die mich dann anschauen oder angeschaut haben und sagen, komm, laber doch bitte hier keine Scheiße. So nach dem Motto. Ich so, doch. Und dann halt den Facebook-Seitenmanager dann gezeigt habe und so, ey, das bin ich. Und ich dann reingekommen bin und die sich gefreut hatten und mich dann sehr, 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 sehr höflich um mich gekümmert
haben. So nennt man also heutzutage die Ausnutzung eines VIP-Statuses.
Das Lustige ist, also ich hab da schon echt schöne Momente gehabt. Also ich hatte richtige Fans, die mir oft geschrieben haben, also oder dem Team auch an sich. Ich hatte die Situation, dass Leute dann Selfies mit mir machen wollten, wenn sie mich kennengelernt haben. Das ist halt, ich bin ja kein Star oder so. Ich habe eine Meme-Page gegründet im Studium, um zwei Seiten zu matchen, wo nicht klar war, dass das mal jetzt über eine Dekade lang laufen wird und wir die größte Seite der Verbindungswelt in Europa werden. Amerika ist auch nochmal ein anderer Kosmos.
Aus der sich ja dann auch der Podcast im Endeffekt ja ausgegründet hat.
Ja, also sagen wir mal so, nicht nur das. Also Corpo-Meme ist schon wie die Paper-Mafia. Also wir sind da, Oktopötte kommen aus unseren Kreisen. Die eine oder andere Firma, die nochmal auch mit der Corpo-Welt verbindet, ist auch aus unseren Schoß entsprungen praktisch und halt Corpotalk, das war die nächste Geschichte. Und Corpotalk war auch eine Sache, hier diese Gründung. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch Fragen vorwegkommen. Können wir auch gleich drüber reden.
Können wir gleich drüber reden, da ergibt sich bestimmt noch was. Jetzt haben wir aber erstmal, finde ich, ein bisschen genug über Corpotalk, über die Corpo, unsere Corpo-Meme-Seite geredet. Und zwar gibt es ja auch noch einen Jan, der ist auch mal in der Uni gewesen.
Ja, das stimmt.
Und wie ich auch von dir weiß, recht erfolgreich.
Ja.
2014 hast du ja deinen Bachelor gemacht, 2016 den Master und der Übergang zum Philister, beziehungsweise für alle anderen auch als alter Herr bekannt, ging ja dann auch recht fix. Du meintest vorhin mir so ein Jahr Pause ungefähr hast du mal gehabt. Inwiefern hattest du damals schon das Ziel, deine Verbindung aktiv in deinen Lebenslauf zu integrieren? Also war das eher ein natürlicher Übergang oder?
Ja, also der Bund als Wiederbegründer ist ja immer irgendwie das eigene Baby und es war dann halt auch so, ich habe mich bewusst auch aus den Geschäften der Altherrenschaft halt auch als Wiederbegründer rausgehalten, weil es auch einfach eine gesunde Verbindung sein sollte. Und als ich dann halt alter Herr geworden bin, bin ich auch nicht direkt in den Altherrenvorstand rein. Also ich bin da erstmal alter Herr geworden und habe erstmal so ein bisschen die Standardmitgliedschaft genossen, die da drin war. Ja. Weil für mich war es immer wichtig, ich habe das auch immer wie ein Historiker betrachtet, auch so mein Corpo-Werdegang, vor allem als Wiederbegründer. Ich wollte nie zu wichtig für den Bund werden. Ich habe mir immer als Ziel gesetzt, wenn mich morgen Auto tot fährt, dann darf der Bund nicht kaputt gehen, weil alles auf meinen Schultern lastet. Und das war immer so mein Ziel. Deswegen habe ich mich auch mal erstmal zurückgezogen und habe den Bund erstmal bunt sein lassen und die Leute haben dann ihre Chargen gehabt und ich habe einfach meinen normalen Mitgliederstatus halt dann vollzogen.
Also der alte Herr, der mal zur Veranstaltung kommt, Ansprechpartner ist, aber
genau.
Erstmal nach dem Motto, ich mache jetzt hier mein Leben, meinen Job und bin jetzt ziemlich jung noch und wenn ihr mich irgendwann mal in die Philisterschar ruft, dann komme ich, aber...
Genau, und dann war es halt so, 2019 war es dann soweit, da bin ich dann Schriftwart in der Altherrenschaft geworden und da bin ich ja noch im Vereinsregister eingetragen worden und alles, musste beim Notar antanzen, das war auch eine coole Erfahrung, das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas... erlebt habe, weil als Aktiver bisher ins Vereinsregister eingetragen. Ja, und dann war ich erstmal Schriftwart. Und das sollte auch erstmal die nächsten Jahre weitergehen und war auch gut so, bis wir dann das Jahr 2021 hatten, März, ich glaube es war 20. oder 21. März, da ist mein Leibbursche oder der Altherrenvorsitzende des Bundes morgens tot umgefallen. Und dann war die Situation, wie geht's jetzt weiter mit dem Bund?
Das war ja genau das, was du meintest mit alles auf einer Schulter lasten, was ja dann quasi de facto passiert ist.
Genau. Und da war es halt so, dass dann die Sache war, dass der Schriftwart auch so ein bisschen so der Ersatz, also der Stellvertreter vom Altherrenvorsitzenden war. Da war ich erstmal so eine Art Ersatz für ihn, also dass er tot war, aber nach Satzung hat sie sich herausgestellt, dass ich immer mit dem Kassenwart in Personalunion Unterscheidung, also Entscheidung treffen durfte. Das haben wir dann auch gemacht und dann haben wir erstmal fast 2 oder 1,5 Jahre den Bund fortgeführt, gemeinsam. Und dann war es halt so.
Also quasi kommissarisch geleitet.
Kommissarisch geleitet und ich war damals noch nicht so satzungsfest. Das war jetzt so eine Sache. Weil es gab auch ein Missverständnis. Wir hatten 2013 hatten wir von der Burschenschaft Renomacomania von einem alten Herrn dort deren Handbuch bekommen und haben das umgeschrieben auf uns, weil wir eine neue Satzung haben wollten. Weil wir hatten in der Gotia noch diesen alten Wisch von 1963-64, als das im Vereinsregister eingetragen worden ist, was halt eigentlich nur so eine wirklich minimale Vereinssatzung war, die keine Altherrenschaft kannte, die keine Aktivitas kannte.
Es waren ja auch andere Zeiten, wo man noch deutlich weniger Hürden hatte, irgendwas einzutragen und weniger bürokratische Aspekte.
Genau, aber der Punkt war halt, dass viele Sachen einfach nicht gepasst haben und dann war es halt so, dass wir beschlossen haben, eine Satzungsreform durchzuführen. Und dann war es halt auch so in der Zusammenarbeit, irgendwann war es der Punkt so, nee, das geht nicht. Ich muss mehr Entscheidungskompetenzen dabei haben und wir müssen das Team verjüngen. Dann haben wir halt einen neuen Vorstand gewählt von der Verbindung. Und dann haben wir eine Satzungsreform auch parallel beschlossen. Mhm. Das war halt so, dass die Satzung zum Beispiel gar nicht den Altherrenvorsitzenden kannte, sondern es gab den Vereinsvorsitzenden. Und dann haben wir
das hast du mir schon mal erzählt, ja, und dann, das mit der Teilung und...
Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Dann hatten wir diese Satzungsreform halt. Mhm. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, egal, auch wenn andere Bünde das nicht so haben, wir haben, also intern habe ich es so die Tennisclub-Lösung genannt. Wir gehen hin, es gibt einen Vereinsvorstand und dann gibt es Abteilungen, so wie die Seniorenmannschaft und die Juniorenmannschaft. Da ist die Altherrenschaft eine eigene Abteilung mit einem Altherrenvorsitzenden, der aber nicht Vereinsvorsitzender parallel ist, der die Geschäftsführungskompetenz
hat. Gut, manchmal muss man auch mal neu und andere Wege gehen, gerade wenn man überlegt, man baut jetzt schon mal was neu, wieder quasi aus Ruinen wieder auf. Mhm. Dann ist ja, um in dem Architektenvergleich mal zu bleiben, ist manchmal notwendig, ein paar alte Balken oder Mauern einzureißen oder zu ersetzen.
Genau.
Und wo, wenn nicht da, hat man mal die Gelegenheit, eine Satzung ins 21. Jahrhundert zu überführen.
Genau, das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt haben wir halt wirklich eine sehr moderne Satzung, die halt dahingehend ist, dass ich halt der Vorsitzende des Vorstands halt bin, also der Geschäftsführungskompetenz hat. Ich bin sogar alleinvertretungsberechtigt. Also das heißt, ich darf Sachen einkaufen, ich darf Entscheidungen machen, ich dürfte den Bund vor Gericht vertreten. Und der Altherrenvorsitzende darf das aber nicht, weil er de facto Abteilungsleiter, wenn man es mal so betrachtet ist, von der Altherrenschaft ist. Aber der ist aber bei uns auch mit dem Vorstand drin. Also es ist keine abgeschlossene hermetische Machtkapsel, die Arkan-Wissen hat und nur
Häppchen. Aber quasi eine schnelle Eingreifgruppe, aka du, ja, und also eine größere Entscheidungskompetenz, die über die Altherrenkonvente dann geht, oder?
Genau, also auch in dem Zeitraum zwischen 2021, 22, 23 ist mir auch durch meine berufliche Erfahrung bewusst geworden, dass eine Verbindung, eine Firma kein Selbstläufer ist. Dass ein Chef sich nicht einfach zurückziehen kann, sondern du musst präsent sein. Und du musst nicht sonst auch nicht der Boss sein, den man hinten auf der Barre rumträgt, sondern du musst der Chef, der Anführer sein, der vorne mit in der ersten Reihe den größten Stein mitzieht. Und das war auch einer der Punkte, warum wir da hingegangen sind und warum ich mich mehr eingebracht hatte in den eigenen Bund. Und mit der neuen Satzung ist es halt so, mit der Geschäftsführungskompetenz, was bedeutet das eigentlich? Was machen wir? Wir entwickeln sozusagen die Grand Vision hinter dem Bund. Das hört sich jetzt auch ziemlich schwitzig und groß an. Das heißt, wir entwickeln, wo geht es in den nächsten Jahren mit dem Bund hin? Was sind unsere Großprojekte, die wir verfolgen? Das war ja erst die Satzung. Dann war das bis dieses Jahr die Geschäftsordnung komplett zu überarbeiten. Das haben wir auch fertig gekriegt. Das war auch ein Riesenprojekt. Wir haben eine 27 Seiten Geschäftsordnung auf den Weg gebracht. Wir haben alles bis zur Datenschutzordnung bei uns im Bund geregelt.
Das ist ja wirklich eine Satzung im 21. Jahrhundert.
Genau. Also
ich glaube, die wenigsten Satzungen haben eine DSGVO, oder?
Die haben wir bei uns komplett durchgesetzt. Ja? Also unsere Mitgliederverwaltung oder Bundesbruderverwaltung ist DSGVO-konform mit einem Drittparteienvertrag von einem Anbieter, wo wir das alles laufen lassen. Es ist krass, also wir haben eine Datenschutzordnung, wie ich das ja gesagt habe, in der Geschäftsordnung drin. Wir haben die Kassenordnung drin, die Beitragsordnung ist da mit drin, die Konventsordnung, die Bundeskonventordnung ist da mit drin. Es ist alles geregelt, was wir dort drin haben. Das war vorher nicht der Fall. Und jetzt ist es halt so, wir bauen jetzt gerade Prozesse auf im Bund, wo wir klar definieren, was sind die Aufgaben eines Amtes, warum. Du hast immer die Situation bei jedem neuen Funktionsträger, entweder kann er das wie ein begnadeter Halbgott von Tag 1 an oder du hast halt das Gegenteil davon. Und so wollen wir halt eine Qualitätssicherung im Bund halt sichern, indem wir zum Beispiel sagen, es gibt den Couleurwart jetzt bei uns, das ist ein Beispiel. Da ist jetzt gerade mein Augenmerk halt drauf, wo wir die Prozesse klären. Wir haben auch so eine Art Vendor-Management halt jetzt im Bund etabliert, wo wir einen einzigen Couleurhändler haben, wo über den Couleurwart alles bei diesem Couleurhändler bestellt wird, damit das alles kanalisiert ist und der klar definierte Prozesse hat, wo er weiß, was er zu tun hat, wo er es auch nachlesen kann. Wir hatten jetzt gerade Probleme mit der Kassenprüfung, die holen wir jetzt auch nach, weil der Prozess gefehlt hatte. Das schreiben wir alles rein und daten dann bei unseren Bundeskonventen immer die Geschäftsordnung auf, bis irgendwann halt ein Zustand erreicht ist, wo man halt nichts mehr machen muss. Aber jeder Bundesbruder dann die Möglichkeit hat, in sein Amt nachzugucken, was hat er. Und das sind Projekte, die wir zum Beispiel im Vorstand machen. Mitgliederbeiträge einsammeln, ist unsere Aufgabe. Semesterprogramm drucken ist auch unsere Geschichte. Das heißt, die Aktivitas setzt sich bei uns hin, entwickelt das Programm, gibt uns das als Vorstand. Wir formatieren das dann in die Enddatei und dann geben wir das beim Druck in Auftrag, bezahlen das und dann besorgen wir den Aktiven die Briefmarken, die Umschläge, das Papier, drucken das und dann muss der Sprecher das noch unterschreiben und dann geht's raus. Das sind alles so Punkte, die macht der Vorstand.
So, jetzt haben wir ja auch sehr viel über Verbindungsalltag beziehungsweise über deine Verbindung im Alltag auch geredet. Was viele jetzt nicht sehen, der liebe Jan hat hier gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd, als er das alles erzählt hat.
Ja.
Also man sieht,
ich liebe das, diese Aufgabe.
Man merkt auch, er steckt damit.
Business Development praktisch, was man da macht. Also.
Man steckt mit Herz und Seele dahinter, aber so habe ich ihn ja auch kennengelernt damals.
Ja, ich gebe keinen Tag, wo ich an meinen Butt irgendwie denke. Das ist crazy. Ich
hab so wie oft denkst du an deine Verbindung?
Sehr oft. Sehr, sehr oft.
Ja, du hast aber natürlich auch noch andere Sachen in deinem Leben. Also unter anderem davon, dass oben deine nette Familie ist, mit der wir gerade wunderbar zu Abend gegessen haben.
Ja, der Paul hat ja heute Geburtstag. Wir haben ihn ja mit einem Kuchen überrascht, den mein Sohn mit mir gebacken hat. Und es gab Schnitzel mit Pommes gerade, ne? Und Buttergemüse.
Genau, du hast ja auch, bist auch in vielen Rollen bereits unterwegs gewesen. Da ist einmal, dass du Dozent warst. Dann natürlich, wie wir auch in sehr vielen Podcast-Folgen gehört haben bereits, dass du auch Lehrer an einer Privatschule warst.
Ohne Witz, als du mir das gesagt hast, ich hatte neulich eine Sendung, da habe ich das wieder erwähnt und ich habe den ganzen Part rausgeschnitten, wo ich das gesagt habe und die Reaktion des Gastes. Und das Blöde war, das waren ziemlich wichtige Informationen, doch ich habe sie trotzdem rausgenommen.
Ja, auch wir als Team reden manchmal miteinander und auch wenn ihr, auch an der Stelle ein kurzer Aufruf, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kritiken oder Meinungen zu uns habt, ihr kennt meinen Instagram-Account, bierjunge11. Ihr kennt den Corpotalk-Account. Einfach da Anregungen, Fragen hinschicken und einfach uns, genau wie bei Corpomeme, einfach mit euch die Sache produzieren lassen.
Machen wir. Wir sind offen für Feedback. Wir nehmen das nicht persönlich. Wir setzen das gerne um.
Wir möchten ja das beste Produkt für euch abliefern.
Absolut.
Ansonsten könnten wir jetzt auch einfach oben sitzen, ein Bier trinken und den Abend genießen.
Ja, könnten wir, aber machen wir nicht.
Vielleicht später.
Vielleicht. Ja.
Genau, du warst dann nicht nur Lehrer, sondern auch Recruiter und warst auch Vorstand. Und heute bist du ja auch dann meines Wissens, Freelancing-mäßig? Oder?
Ein Headhunter.
Ach, Headhunter, genau.
Headhunter und Recruiter.
Headhunter und Recruiter.
Also beziehungsweise Senior Consultant bin ich. Also ich habe so eine 360-Grad-Rolle. Ich mache Vertrieb und ich mache halt auch Personalbeschaffung und manchmal ist es halt eher wirklich klassisch Recruiting, aber manchmal ist es so speziell, dass es Headhunting dann ist.
Was hat sich denn da genau in deinem Mindset in diesem Jahr so verändert, angepasst, dass es vielleicht auch Momente gab, die dich besonders herausgefordert haben?
Welches Jahr meinst du denn?
Das letzte Jahr.
Hier 2024, oder?
Ja.
Ja, es war viel, was mich herausgefordert hatte. Also das war so der Podcast, den zu gründen, umzusetzen, war eine sehr, sehr große Herausforderung. Es ist ein laufender Lernprozess, der da ist. Also wir gehen da sehr agil vor. Also ich bin ja auch im agilen Projektmanagement zertifiziert und dieses Learn Fast und oder beziehungsweise Fail Fast, Learn Fast Ansatz, den setzen wir ja bei Corpomeme sehr, sehr stark um. Was der Zuhörer oft nicht mitbekommt, ist, wie wir die Sendungen zusammen komponieren. Wer ist in Folge A, wer ist in Folge B, wer kommt dann in Folge C? Da haben wir sehr, sehr viel experimentiert. Wir haben geguckt, welche Themen kommen sehr stark an, welche nicht, damit wir in Zukunft wissen, was die Leute interessiert. Das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Und halt wirklich so ein eigenes Baby zu haben, was man formen kann, wo man mit Herzblut dahinter steckt. Gut, das hatte ich in der Gotia jetzt auch. Ich habe das in meiner Familie und so weiter. War aber cool, weil Corpotalk ja auch ein Firmenansatz ist. Wir, Paul und ich und die beiden anderen Mitglieder aus unserem Team, wir gründen ja jetzt auch eine Firma auch hier raus und dementsprechend viel, viel gelernt, also Führung zu übernehmen. Aber das Coole war, dass ich jetzt in meiner jetzigen Firma gelandet bin, hat mir total viel jetzt auch schon beigebracht, was man auch, sagen wir mal, vertriebstechnisch nochmal umsetzen kann. Was ich auch wieder für den Podcast einsetze, wenn ich mir anschaue, wie wird in der Firma Sachen umgesetzt, weil da ist auch viel im Aufbau. Und das setze ich hier dann auch 1:1 um.
Das ist ja das beste Beispiel, was man ja auch in einer Verbindung lernt. Und zwar dieses, ja, man kann sagen, im Kleinen lernen, was man im Großen anwendet. Sei es die Verbindung als Senior zu führen oder sei es Stiftungsfest zu organisieren.
Mhm. Aber da ist ein Punkt, ein guter Punkt, den du da anbringst, ist, für mich war es immer so, die Verbindung war immer die Spielwiese für Erfahrungen zu sammeln, wie so ein Welpe, damit ich dann in der richtigen Welt mich zurechtfinde. Ich habe dieses Jahr für mich aber akzeptiert, als ein Mensch, der wirklich im Leben steht, dass ein Teil meiner Bestimmung irgendwie auch in der Corpo-Welt liegt.
Ja.
Das kann ich nicht anders sagen. Es ist so, ich musste es auch erstmal, diese Erkenntnis für mich
alles
akzeptieren. Ich habe mir das auch nicht ausgesucht, wenn man das mal so betrachtet. Und
Ja. Manchmal kommen Dinge und manchmal laufen Dinge und dann muss man sie halt mitnehmen.
Ja, und das ist so ein Punkt von diesem Jahr, dass ich das für mich akzeptiert habe und ich gebe mich ja voll und ganz diesem Projekt, also was diese Podcast halt betrifft. Das ist wirklich ein knochenharter zweiter Vollzeitjob. Also das ist, Paul kennt das, er kriegt das ja auch mit.
Also wir sitzen ja jetzt auch, allein das Aufnehmen ist tatsächlich auch ein bisschen anstrengender, als man so jetzt denkt. Bisher habe ich ja auch immer nur so eine Folge so am Stück mit Jan aufgenommen. Heute sind wir in der dritten Folge, die wir heute produzieren. Und da muss man auch sagen, so nach dreimal 45 Minuten plus minus nochmal 20, 30 Minuten, es ist ja nicht nur hinsetzen, aufnehmen, das ist ja auch Aufbau, Einstellungen etc.
Ja.
Da ist man am Ende schon so ein bisschen fertig, aber.
Ja, das ist anstrengend. Definitiv. Vor allem, mein Tag geht ja nachher dann noch weiter, dass ich noch die nächste Folge schneiden muss. Ja. Die kommt ja auch noch dazu. Das ist nochmal Faktor mal 1,5 von der Länge, die man selber dann als Zuhörer dann hört. Also und dann geht's weiter danach.
Du hast ja jetzt vorhin auch noch erwähnt, dass du im Altherrenvorstand bist.
Mhm.
Und wo es ja, wie du erwähnt hattest, 2023 zum Vorsitzenden der Burschenschaft Gothia gewählt. Und kannst du uns da kurz zusammenfassen, was für eine Bedeutung diese Verantwortung für dich ist und wie du es schaffst, dich selbst so zu sehen bzw. hinzustellen, dass du der Meinung bist, dass Generationen, die nach dir kommen und wenn sie über dich zum Beispiel reden als Wiederbegründer, da eine Situation herstellen, dass du mit dir zufrieden bist und ihnen gerecht wirst?
Das ist echt ein Punkt, den ich mir oft gedacht habe, weil wenn ich mir angeguckt habe, wie ist das in anderen Bünden der Fall, dann ist man da schon in einer herausragenden Position anderen Bundesbrüdern gegenüber. Das stimmt schon. Für mich ist es wichtig, diese Prozesse, diese Struktur aufzubauen, diese in Form zu gießen und zum Beispiel, dass ich das Social Media keilen, was ich ja schon öfters erwähnt hatte, Strukturen schaffe, dass wir überlebensfähig sind und uns als Bund auch weiterentwickeln und eine Kultur auch im Bund der Offenheit haben. Weil wir haben zum Beispiel einmal, wir schreiben ja momentan hier intern ja dieses Buch, das Playbook für den X. Und da haben wir ja diesen Strategizer-Workshop gemacht, wo wir ja die Pain, Gain und die Benefits eines Sprechers halt besprochen hatten. Und wir hatten 10 Freiwillige mit dabei. Und einige hatten auch immer gesagt, ein Pain Point, also ein Schmerzpunkt in der ganzen Geschichte ist, dass der Bund schnell toxisch wird. Worauf ich achte, also wenn du deine Tore nicht schießt, dass der schnell sich gegen dich wenden kann, der Konvent kommt dann, der drückt dir dann Strafen rein und so weiter. Ich habe irgendwann für mich erkannt, so ey, das ist ein freiwilliges Engagement, was wir hier machen. Das ist hier nicht, klar, wir geben Eide ab, aber wir sind auch nicht mehr im 12. Jahrhundert, das muss man halt auch sagen.
Eines Tages ist es auch ein Ehrenamt, was wir gerne machen.
Genau. Und mein Ziel ist es halt, einen Bund für Generationen zu hinterlassen, wo man gerne aktiv ist, wo man nicht diese toxische Atmosphäre halt hat. Dass man sich frei fühlt, dass man seine Meinung äußern kann. Klar, dass der Komor gewahrt wird, ne, dass das höhere Semester dann auch manchmal mehr zu sagen hat als das niedere, also das jüngere Semester. Das ist auch
eine Sache der Erfahrung.
Aber da, wo so ein Bund halt toxisch wird, dass wir das halt nicht machen. Dass wir auch als Alternschaft, also beziehungsweise auch als Vorstand, offen sind, ansprechbar sind, dass man Bock hat, bei uns aktiv zu sein, dass was los ist und Unterstützung zu bieten.
Ja. Und dafür sind alte Herren ja auch da.
Genau.
Dass man beratend.
Also ich behaupte ja nicht, dass ich das Verbindungswesen erfinde oder wiedererfinde. Das sind einfach nur die Erkenntnisse, die ich für mich mitziehe. Und ich möchte halt wirklich, und das sind ja Verbindungen, das sind mehr Generationenprojekte. Ja. Meine Motivation oder einer meiner Antriebe ist es, dass ich hoffe, diese ganze Arbeit, die ich hier gerade reinstecke, mein Leben lang schon, oder Großteil meines Lebens, die Hälfte meines Lebens fast schon, ist es, dass andere Generationen dann eine glückliche Zukunft haben, wo ich meine Energie und Lebenszeit reinstecke.
2024 hast du ja den Podcast der Laberlümmel, der Corpotalk, ins Leben gerufen, was ja am Ende auch zu unserer Bekanntschaft geführt hat.
Genau, wir kannten uns ja vorher nicht persönlich. Ich kannte dich von Fotos von Trami zu, also beziehungsweise von deinen Kommentaren, da erinnere ich mich noch, wie ich dich das erste Mal gesehen hatte, aber da hatten wir ja gar keinen Kontakt.
Und da ist jetzt die Frage, du hast den Corpotalk ja gegründet dann und da hast du bestimmt auch eine Motivation hinter gehabt, ähnlich wie bei der Corpo-Meme-Gründung.
War eine andere, aber.
Und hat dir deine Vorstandsarbeit dabei geholfen, dieses Projekt effektiver zu starten beziehungsweise auch anzugehen?
Unter anderem, klar, keine Frage. Also was mich da erstmal, gehen wir auf meine Motivation ein, angetrieben hat, war erstmal was anderes. Ich wollte eigentlich einen Wissenschaftspodcast ins Leben rufen, parallel zu meiner Doktorarbeit. Und wollte Wissenschaftler interviewen und deren Wissen per Mikrofon festhalten als eine Audiodatei, die dann halt in einem Podcast veröffentlicht wird. Warum? Weil ich in meiner Doktorarbeit die Frau Dr. Baumeister kennengelernt hatte. Frau Dr. Baumeister war die stellvertretende Direktorin des Düsseldorfer Stadtmuseums und eine ausgewiesene Kennerin oder also Spezialistin des Forschungsfeldes, wo ich meine Doktorarbeit halt schreibe. Und ich habe von ihr die Telefonnummer bekommen, habe die damals angerufen, weil ich ein paar Fragen hatte, weil ich gedacht hatte, sie hätte zu einem Thema eine Biografie geschrieben. Mhm. Was sie aber gar nicht hatte, weil in den Unterlagen, die noch im Stadtarchiv waren oder Stadtmuseum waren, war das ein Rohprojekt. Die wollte das umschreiben, aber dann kam ihre Pensionierung dazwischen und sie hat halt einfach, wie sie mir später erzählt hatte, den Stift fallen gelassen, ist aufgestanden und in die Pension gegangen oder in die Pensionierung gegangen.
War schön, landet im Archiv, wir sehen uns nie wieder.
Genau, und dann meinte damals die Bibliothekarin dort so, ja, rufen Sie doch einfach mal an. Und ich so, Frau Dr. Baumeister, einfach anrufen. Die so, ja, machen Sie das mal. Habe ich die Telefonnummer gekriegt, habe die angerufen, oder beziehungsweise war eine E-Mail-Adresse, habe die angeschrieben, dann hat sie mir gesagt, hier ist meine Nummer, rufen Sie mich mal an. Habe dann angerufen, das war dann eine 80-jährige Frau und dann meinte, ja, kommen Sie mal vorbei, dann reden wir mal darüber. Und die hat in Herne gewohnt und dann bin ich dann halt hingefahren, hatten uns dann verabredet und ab dem Tag sind wir Freunde geworden. Wir haben am Ende haben wir 3-4 Mal die Woche telefoniert, allerdings war es wirklich eine forschungsorientierte Freundschaft, die war vollkommen happy, nochmal also in diesem Thema drin zu sein. Und hat
wahrscheinlich auch so einen jungen, begeisterten Menschen zu sehen, der dahinter steht. Und was für sie vielleicht auch gut war, dass ihr Lebenswerk ja nicht verloren geht.
Ja, das wird es nicht. Dafür ist sie zu bedeutend in dem Bereich. Da wird meine Person da nichts groß dran ändern. Aber der Punkt ist, was glaube ich für mich, wo ich interessant war für sie war, ich schreibe ja meine Doktorarbeit über meinen Urgroßonkel. Ja. Der war ja Bildhauer. Das ist ja der Bildhauer Ernst Gottschalk, der im jungen Rheinland war. Der war in der Rheingruppe, in der Rheinischen Sezession. Mhm. Für Leute, die in Kunstgeschichte jetzt nicht so tief drin sind, der war in der gleichen Gruppe wie Max Ernst, wie Otto Dix. Der hat mit Ewald Mataré zusammen ausgestellt. Der hat mit Kandinsky ausgestellt, mit Paul Klee war der ausgestellt. Der kannte Paul Klee auch persönlich. Der war in der ersten Reihe der deutschen Avantgarde der 20er Jahre sehr groß präsent. Ja. Der war auch mit Ernst Barlach befreundet. Mhm. Und da ist es halt so gewesen, dass ich als Urgroßneffe meine Doktorarbeit über ihn geschrieben habe, über ein totales Desiderat, weil die Bildhauer immer total aus dem Blick der Forschung waren, weil die Frau Dr. Baumeister einfach total happy, dass ich A, diesen Familienbezug wahrscheinlich hatte und dieses Interesse an der ganzen Geschichte. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, 3-4 Mal pro Woche telefoniert, über ein Jahr und plötzlich erreiche ich sie nicht mehr. Und im letzten Telefonat, was wir hatten, war, ja, Herr Wolters, heute kann ich jetzt nicht reden. Und ich wollte ihr eigentlich eine total tolle Sache erzählen. Ja. Und ja, dann habe ich nichts von ihr gehört und habe dann noch 2-mal versucht, sie zu erreichen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich will sie nicht drängen. Und dann kam irgendwann die Mail von der Schwester von ihr bei mir im Postfach, dass sie an einer Lungenentzündung verstorben sei. Mhm. Ach, scheiße. Das war echt traurig. Da war ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Meine Frau musste mich auch in den Arm nehmen. Also ich war wirklich sehr, sehr traurig. Ich bin zur Beerdigung eingeladen worden. Und das war der Auslöser für diesen Wissenschaftspodcast, weil ich mir gedacht habe, in ihrem Alter sind noch eine ganze Stange von Wissenschaftlern, die in dem Bereich tätig waren. Und auch noch Künstlerkinder, die heute 80 sind, damals, weiß ich nicht, in den 30ern geboren worden sind. Oder 40ern noch. Dass ich diese Leute aufnehmen muss. Dann hatte ich ein Institut mit dabei, die wollten mitmachen und dann hatte ich angefangen, die Ausrüstung zusammen zu kaufen, mich auch um diese Thematik über das einzuarbeiten und dann hatte ich das so weit, dass man zur zweiten Interview führen konnte, hatte schon mit einem Künstler, der Sohn von einem Künstler war, der mit meinem Urgroßonkel zusammen ausgestellt hat und gearbeitet hat, also Jupp Rübsam war der Vater, die beiden, er und mein Urgroßonkel, haben zu den ersten Künstlern im Düsseldorfer Raum gehört, die von den Nationalsozialisten demontiert, eingeschmolzen, zerstört worden sind, die Kunstwerke. Ja, und auf jeden Fall meinte das Institut dann, ja, sorry, wir haben es nochmal überlegt. Der Aufwand im Verhältnis zur Reichweite, die bei rumkommt, die steht da nicht so ganz. Und dieses Telefonat hatte ich 3 oder 4 Tage, nachdem ich das Interview mit Till Theodor hatte.
Ja.
Und da dachte ich mir so, boah, hätte ich dieses Interview mit Till Theodor vor ein paar Tagen nicht gemacht, würde ich jetzt am Boden zerstört sein, weil ich echt einfach fast 1.000 Euro in diese Ausrüstung gesteckt habe. Aber dann dachte ich mir, am Telefon, wo die mir das gesagt haben, ich verstehe mich auch gut mit denen. Ich hatte also gerade eine Publikation mit denen rausgebracht. Ich mir dachte so, okay, gut, dann machen wir das halt nicht. Dann stecke ich meine Zeit jetzt in diesen Corpo-Podcast. Ja, das habe ich dann gemacht. Und dann kam dann in Folge 2 der Finn, dann kam Carsten Hohage, dann kam Benjamin Banseil, dann kamst du.
Ja.
Und Angel war ja auch noch mit Folge 5, glaube ich. Ja, und dann war die Idee, ich mache das alles mit diesem Corpo-Podcast. Mhm. Ist jetzt egal. Machen wir, probieren wir aus, gucken wir mal, was bei rumkommt. Keiner weiß, was dabei hätte rumkommen können, weil es ja noch nie einen Podcast aus der Verbindungswelt gab. Doch gab es Buntbemützte Scharen vom CV. Den gibt es auch als Podcast.
Genau. Und Bon Air, glaube ich, auch.
Genau. Allerdings, ich glaube, für die Reichweite war jetzt nicht so hoch. Aber
das
die
kann
Art,
ich leider nicht beurteilen, aber ich kann gern zur nächsten Folge mal mich da schlau machen.
Und was mir halt auch noch geholfen hatte, also A war einmal dieser Geschichtspodcast, den ich machen wollte. Das andere war, ich habe von 2019 bis 2023 wie ein Irrer Online-Fortbildung gemacht zum Thema Projektmanagement, zum Thema digitales Marketing und so weiter und so fort. Und all dieses Wissen, was ich angesammelt habe, mit meiner beruflichen Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist in diesem Podcast von Sekunde an eingeflossen. Wir sind, das kriegt man jetzt nicht so mit, glaube ich, schon ziemlich professionell im Hintergrund. Wir haben Target-Personas, die wir uns angucken. Wir machen Vertrieb für Sponsoring und so weiter. Und wir haben immer die Zahlen im Blick. Wir experimentieren total viel. Wir lassen total viele Raketen starten und gucken, wie die sich verhalten. Und lernen halt daraus und versuchen, Best Practice zu machen. Ja. Und das wird immer, immer besser. Heute hat man die Situation, die Technik ist mittlerweile so High-End, also von der Software bis hin zur Hardware, die angeschlossen ist, dass wir erstmal gar nicht hingekriegt haben, die zum Laufen zu bringen, bis wir mit Erklärvideos von YouTubes gesehen haben, okay, das ist doch immer noch eine Stufe komplexer, als es vorher mit GarageBand und dem ersten Audio-Interface war. Genau. Und das ist halt alles eingeflossen und ja, das wird ja super ernst genommen, das Projekt. Also.
Genau, und wo wir gerade dabei sind, bei Ernsthaftigkeit, das geht ja auch manchmal um Zukunft. Mhm. Wenn du an die Zukunft denkst, was steht als nächstes auf deiner Agenda, beziehungsweise gibt es ein Ziel, das du unbedingt erreichen möchtest?
Das ist eine gute Frage. Also der Podcast soll ausgebaut werden, wir wollen eine gewisse Reichweitengröße irgendwann erreichen. Und wir fangen ja jetzt an, ab nächsten Jahr Workshops auch zu geben, wo wir zu dem Thema Social Media Keilen halt zum Beispiel unsere Expertise halt geben. Die Bücher, das erste Buch soll nächstes Jahr auf jeden Fall rauskommen. Das sind Ziele und den Podcast halt nächstes Jahr erstmal durchzuführen und die nächsten 64 Folgen wären das nächstes Jahr auszustrahlen. Und dann
kommt irgendwann die große 100.
Ja, das wäre natürlich cool, wenn das klappt. Und ja, dass wir halt den Podcast zu einem festen Bestandteil der Corpus-Szene halt etablieren und machen lassen und vielleicht irgendwann auch mit mehr Video auch dabei sind. Das ist
ja klar, wir haben ja auch andere Podcast-Formate jetzt auch mal angeguckt, beziehungsweise man sieht es ja selber, wenn man mal slidet auf Instagram oder Facebook oder YouTube Shorts, da gibt es ja dann auch die Varianten, dass quasi sowohl der Podcast online kommt mit Tonspur, aber währenddessen ja auch so Shorts sind, beziehungsweise Einblendung, wenn sie so gegenüber sitzt mit einer Kamera und das sind tatsächlich auch gute Ideen, da hatten wir ja vorhin schon drüber geredet. Aber kommen wir nun auch mal zum Schluss.
Mhm.
Und zwar habe ich noch eine kleine persönliche Frage an dich.
Ja, klar.
So, du hast dir ein breites Spektrum an Erfahrungen gesammelt. Was würdest du deinem jüngeren Ich jetzt sagen, wenn du ihm heute einen Brief schreiben könntest?
Boah, gute Frage. Was würde ich ihm schreiben? Ist ja nicht so idealistisch. Also finde ein gesundes Maß in der Mitte. Verfolg deine Ziele. Hab mehr Selbstvertrauen in dich. Auch wenn sich das jetzt ja alles ganz toll anhört. Wie jeder, der irgendwie da vorsteht, hat er Zweifel daran, was er da macht, ob das gut ist oder nicht. Hör nicht auf andere. Frag nicht um Erlaubnis, Dinge zu tun, sondern mach sie einfach und versuche dabei gut zu sein. Und wenn es nicht funktioniert, ist das nicht schlimm, weil dann hast du Erfahrungen gesammelt fürs nächste Mal und dann machst du es besser. Das wären so Sachen, die ich sagen würde. Ich würde meinem früheren Ich auch sagen, so studier doch vielleicht in einer anderen Stadt, dann gehst du in einen fertigen Bund rein. Spart viel Arbeit. Nein, Spaß, ich habe das geliebt, was ich da gemacht habe. Und sonst würde ich erstmal sagen, nö, erstmal nichts ändern.
Das ist wunderbar. Ich finde es immer schön, das ist auch meine Meinung, wenn etwas läuft, du kannst es erstens nicht ändern.
Das stimmt.
Und zweitens, ich glaube, ohne den Weg, den man selber gemacht hat, wäre man auch jetzt nicht da, wo man ist, inklusive der Fehler, Macken und vielleicht auch manchmal Fauxpas.
Definitiv.
Es hat mich sehr gefreut, dich heute interviewen zu dürfen.
Ja, danke, dass du das gemacht hast, dass du die 50er Folge. Es war ja ein Wunsch von vielen Zuhörern, auch mich mal zu hören und mich mal kennenzulernen und sich ein Bild von mir zu machen. Genau.
Genau.
Ach, etwas, wo ich nie gut drin war, war Knattern. Da war ich nie gut drin.
Ich kann es auch nicht besonders gut. Manchmal habe ich so große Momente, aber dann
Aber was ich zum Beispiel, meine Strategie früher war, ich habe, also wenn ich anfing, Leute offensiv anzuknattern, das habe ich nie gut hingekriegt. Das war immer schwierig. Ich habe mich auch unwohl dabei gefühlt, weil ich eigentlich immer der Typ bin, ich verstehe mich relativ schnell mit den Leuten in meiner Umgebung sehr gut und die dann blöd anzumachen war schwierig. Und selbst Curries haben mich oft auch in ihren Kellern am Ende sehr gemocht. Und es war halt auch so, dass ich so einen Stil irgendwann entwickelt hatte, dass ich mich über mich selber lustig mache. Wo ich dann so Fragen stelle, so ahnungslos mich gebe, wo das Gegenüber dann sich so denkt, so, was laberst du, das ist sehr lustig. Und das dann so weit führe, dass dem Typ irgendwann nichts mehr eingefallen ist, gegen mich zu sagen. Und dann habe ich angefangen auszuteilen. Die lustigste Situation, die ich hatte als Aktiver, also eine der lustigsten war, da bin ich mit dem Bundesbruder, der heute der Taufpate von meiner Tochter ist und meinem Leibburschen, Leibfuchsen, bin ich in eine andere Stadt gefahren zum Bummeln, zu einem anderen Bund. Und da habe ich mit dem Fuchs damals das Band getauscht. Da bin ich als Sprecher, habe ich das Fuchsenband angezogen.
Mal zu gucken, wie die reagieren.
Oder? Ja, und die haben dem völlig überforderten Fuchs das Burschenband gegeben und habe gesagt, du tust jetzt heute so, als wärst du der Sprecher. Und dann hatten wir dann da Anstaffetten, Abstaffetten.
Und die haben sich alle gewundert, warum der Fuchs so performt.
Das war so lustig. Ich habe das war erstmal so, ich habe so getan, als wäre ich das zweite Mal in meinem Leben auf dem Verbindungshaus. Dann, boah, das sieht ja geil aus hier. Und dann war es dann so, da waren dann die ersten Bierjungen, die man dann getrunken hatte. Das war wirklich,
ich habe mich
dann.
Der hängt übrigens.
Danke. Doppelt. Das war dann wirklich so, dass ich dann getan habe, als könnte ich nicht trinken, habe dabei gewürgt und habe mir dabei aufs Hemd dann gespritzt und die standen daneben und so, okay. Und dann habe ich aber so getan, die wundersame exponentielle Verbesserung der Fähigkeiten, dass ich dann immer besser und immer schneller wurde und dann halt wirklich, dann kam die irgendwann mit Pommes um die Ecke, da hatte einer Pommes gemacht und ich so, oh cool, Fritten, wie geil ist das denn? Und dann war das halt wirklich so, während des Abends ging es dann schon so, dass die Gegenseite so lustig beeindruckt war von mir, dass die mich zur Seite geholt hatten und gefragt haben, bist du katholisch? Ich so, ja, ich bin auch gefirmt, ne? Weil ich das kannte, ne? Ich bin ja immer viel in KCV-Umfeldern als Protestant unterwegs gewesen. Und ich so, ja, ich bin gefirmt und ich glaube auch an Gott. Ich bin auch jede Woche immer in einem Gottesdienst und katholisch sein ist ein fester Bestandteil meiner Identität. Und die hatten voll die großen Augen, als die bei mir standen. Und dann ging das immer weiter. Und dann hatte der Typ irgendwie einen Sprung in seiner Brille. Dann habe ich gefragt, soll ich mal meinen Zauberstab aus der Hose rausholen und die Brille reparieren? So eine Harry Potter-Anspielung.
Ja,
ne?
Ich weiß.
Doppeldeutig natürlich zu verstehen war. Und die fanden das so geil. Und dann irgendwann, als er wirklich der Zirkus wirklich am meisten getobt hat, habe ich gesagt, halt! Und die gucken mich an, so, was ist los? Ich so, Fuchs, gib mir mal mein Band wieder. Und da waren die so wütend, dass hier. Das war wirklich so geil. Die eine Hälfte des Bundes ist total ausgeflifft. Die wollten uns Hausverbot geben und uns
haben rausgeschmissen. Die andere hat das nicht gefeiert.
Und die andere hat das so dermaßen gefeiert. Und die haben sich durchgesetzt gegen die uns rausschmeißen wollten. Und das hatte dazu geführt, dass wir die nächsten Jahre eine richtig enge Freundschaft zu diesem Bund halt hatten.
Das ist eine wunderbare Anekdote zum Schluss. Dann würde ich mal sagen, wir trinken den Zufall, den uns der Restmanöverschluck im Glase ließ.
Prost.
Prost. Liebe Zuhörer, dieser Podcast ist mittlerweile mehr als nur ein Hobby geworden. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob herangewachsen. Wir stecken viel Herzblut und Arbeit hinein, investieren regelmäßig in die neuen Techniken und haben auch hohe Fixkosten zu decken. Jede Form der Unterstützung hilft uns dabei, das Projekt weiterzuführen und für euch die Qualität hochzuhalten. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne auf unserem Patreon-Account vorbei. Dort könnt ihr Gönner oder Produzenten des Podcasts werden. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich an der Stelle bei dem lieben JP für das wunderbare Interview an der Stelle und euch fürs Zuhören und wünsche euch bis zur nächsten Folge viel Spaß. Geht mal wieder bummeln, auf anderen Häusern ist es auch schön.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.